ARD Sounds.
MDR Kultur. Café.
Mit Felicitas Hoppe, ich bin Carsten Tesch. Reisen als Rätsel von der weiten Welt und Hummeln im Hintern. Wir wollen überlegen, was da eigentlich passiert, wenn wir nicht zu Hause sind, sondern unterwegs. Wenn das stimmen sollte, was Felicitas Hoppe sagt, die als Schriftstellerin beruflich ständig unterwegs ist. Wenn das stimmen sollte, dieses Nicht-zu-Reisen ist auch keine Lösung. Felicitas Hoppe, Reisen als Rätsel, willkommen.
Herzlich willkommen, danke.
Bereitschaft zu reisen steht ausdrücklich in manchen Stellenbeschreibungen. Da wird das wie ein Problem erwähnt. Bereitschaft zu reisen im Beruf. Als Schriftstellerin sollte man dieses Problem nicht haben?
Naja, wie man es nimmt. Ich denke, Bereitschaft zu reisen heißt vor allem Bereitschaft, in Bewegung zu sein, Distanz zu nehmen und Neues zu sehen. Wie das realiter aussieht, das ist dann eine ganz andere Frage.
Und wenn man aber als Schriftstellerin wie Sie 2012 den Büchnerpreis, den wichtigsten Preis für deutschsprachige Literatur, bekommen hat, dann wird das aber so richtig ernst mit dem Reisen. So ist mein Bild.
Da wird es dann richtig ernst mit dem Reisen. Und das war auch das erste Mal, wo ich mir gewünscht habe, nie wieder reisen zu müssen, den Spieß umzudrehen. Ich bleibe sesshaft, kommen sollen die anderen.
Nun heißt Ihr aktuelles Buch aber ausdrücklich Reisen. Ein Wort, 6 Buchstaben Reisen. Wieso haben Sie das geschrieben, einen ganzen Essay übers Wegfahren nachgedacht und hin und her überlegt, weil Sie da eigentlich doch ein Problem haben mit dem Reisen?
Nein, das habe ich ehrlich gesagt gemacht, weil man mich darum gebeten hat. Das ist also eine Auftragsarbeit und das ist eine Reise der besonderen Art.
Das stimmt, das ist eine Reise der besonderen Art, weil es sehr stark auch tatsächlich eine Reisebiografie der Autorin Felicitas Hoppe ist. Und die kann man dir eigentlich auf den Punkt bringen, dieses Buch, was ich eben schon mal gesagt habe, dieses Nicht-zu-Reisen ist auch keine Lösung?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es kein Gut oder Schlecht gibt, kein Richtig und kein Falsch. Insofern gilt für das Reisen dasselbe wie für die Literatur. Es gibt ja auch Leute, die dann sagen, ich werde nie wieder schreiben, ich werde nie wieder reisen. Ein Nie wieder ist keine Lösung. Unser Leben ist voller Widersprüche.
Ein Nie wieder ist keine Lösung. Also 6 Großbuchstaben stehen auf dem Titel Reisen. Dahinter eine Pinie und ein Dorf am Strand. Es gibt ein Foto von Ihnen, da sitzen Sie an einem Schreibtisch, an einem windschiefen Schreibtisch draußen in einer Art Zelt im Schatten, trockene Berge im Hintergrund, eine Flasche Sonnenschutz und ein Stein sind auf dem Tisch. Eine Schaufel lehnt neben Ihnen an der Tischkante und Sie haben das Kinn so in die rechte Hand gestützt und sehen mit müden Augen an der Kamera vorbei. Wollen Sie ein paar Hintergrundinformationen zu diesem Foto loswerden, was Ihr Verlag da von Ihnen auf der Website so prominent präsentiert?
Also das Foto ist ein privates Foto, das habe ich quasi selber ausgewählt und kein großes Geheimnis. Ich sitze dort im Wallis und ausgerechnet im Schweizer Wallis, wo ich auch eine Einsiedelei habe. Und da befinde ich mich in so einer Art Ausgrabungsgelände. Das ist sehr schön, denn dort soll demnächst eine Autobahn gebaut werden. Vorher hat man aber das Gelände sondiert und dort römische Ausgrabungsfundstücke gefunden. Und ich habe mich einfach in dieses Zelt gesetzt, wo da irgendwie die Archäologen sonst sitzen, und fand das wunderbar. Da könnte man auch schreiben, ich schreibe eigentlich nie drinnen, aber die wichtigste Voraussetzung ist ein Tisch und ein Dach. Das wäre in dem Fall ein Zeltdach. Aber hier kommen das Alte und das Neue natürlich auf wunderbare Weise zusammen. Wenn man sich vorstellt, wer da vor tausenden Jahren durchgezogen ist, ja, und jetzt kommt die Autobahn und zwischendrin sitzt die Schriftstellerin.
Und Sie schreiben nie drinnen?
Ah, dann habe ich mich versprochen. Nein, ja. Nein. Nein, in der Tat, normalerweise schreibe ich immer drinnen. Ich finde das draußen zerstreuend. Es gibt ja Leute, die schreiben auf der Terrasse im Garten, die schreiben am Strand. Ist nicht für mich.
Und ich muss sagen, als Sie das jetzt gesagt haben, das ist ein privates Foto, habe ich mich direkt angefangen zu schämen und habe gedacht irgendwie, oh Mensch, ey, wie bitter ist wohl deine Weltsicht, weil ich irgendwie dachte, ja, das ist Literaturmarketing, das ist eine Art Imagefoto, drunter steht ja auch Hoppes ambulanter Wind- und Wetterschreibtisch, also dass das richtig so mit Agenturüberlegungen inszeniert ist und jetzt ist es ganz privat und authentisch.
Naja, es ist so, ehrlich, also erstens mache ich eigentlich alles alleine. Ich habe keine Agentur und interessanterweise überlassen die Verlage uns ja die Arbeit. Also ich erfinde in der Regel dann auch die Untertexte und habe mich da so ein bisschen dran gewöhnt.
Das merkt man dem Untertext auch an, dass der richtig gut getextet
und,
ist.
Ja,
von jemand,
und da habe ich dann irgendwie gedacht,
mit dem ambulanten Wind- und Wetterschreibtisch.
Also man versucht dann doch so ein bisschen die obere Hoheit zu gewinnen. Andererseits ist das natürlich interessant, was Sie sagen, weil in der Tat man natürlich anfängt, diese ganzen Imagen total zu verinnerlichen. Und das ist eben interessant. Also natürlich läuft das mit, wenn man über das Reisen nachdenkt und schreibt dann am Ende, wie man das verkauft. Also sagen wir mal so, wir Schriftsteller sind ja von diesen Dingen nicht unberührt. Wir sind ja Teil des Verwertungszusammenhangs und ob wir das wollen oder nicht, wir bedienen das natürlich.
So, als wären Sie eine Reiseschriftstellerin, aber Sie bestehen ja auf dem Unterschied, dass Sie eine reisende Schriftstellerin sind. Was genau ist eigentlich der Unterschied zur Reiseschriftstellerin?
Also ich glaube, das ist sehr einfach zu erklären. Ein Reiseschriftsteller oder eine Reiseschriftstellerin ist jemand, die losfährt, um hinterher auch über die Orte zu berichten, die sie gesehen hat, die sie besucht hat. Und ich würde mal sagen, die ist dann unterwegs auch mit einer gewissen Berichtspflicht. Also der Wunsch, dann dort etwas zu sehen und es den anderen mitzuteilen oder zu sagen, fahrt dorthin, fahrt dort nicht hin. Eine reisende Schriftstellerin, als die ich mich sehe, ist jemand, die sich auf den Weg macht, um in Bewegung zu sein oder in Bewegung zu kommen. Und da ist die Gegend oder die Orte, die ich besuche, die bilden dann so eine Art Hintergrundfilm oder vielleicht auch Hintergrundrauschen. Und da kommt es häufig vor, dass die in den Texten, die später entstehen, gar nicht vorkommen. Da führt dann manchmal natürlich zu Enttäuschungen bei den Leserinnen und Lesern, weil die sagen, ja, warum fährt die dahin, wenn sie uns dann nichts darüber erzählt?
Dann können Sie uns ja jetzt ein paar von den Orten vielleicht aufzählen, wo Sie überall waren. So einfach, dass das, ich weiß nicht, alleine schon die Nennung von Namen, finde ich, im Zusammenhang mit dem Reisen hat irgendwie einen Reiz. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wo waren Sie denn überall auf diesen Dienstreisen?
Also wenn ich das jetzt grob einteilen müsste, es gibt natürlich die Reisen durch Deutschland, es gibt die Reisen durch Europa, es gibt die Reisen durch die Welt. Und wenn ich jetzt überlege, wo ich überall war, na, es gibt eine Menge Orte, an denen ich auch nicht war. Aber wenn ich bedenke, dass ich zum Beispiel in Japan war, dass ich in Indien war, dass ich in Afrika war und dann auf mein Werk schaue, da kann ich zwar Spuren finden, aber da sind auch sehr, sehr viele Leerstellen. Und das hat genau damit zu tun, dass ich eigentlich, um das an dieser Stelle zu sagen, einen unglaublich großen Respekt vor diesen Ländern und Gegenden habe, die ich bereise. Es fällt mir unheimlich schwer, sie sozusagen meinen Schreibwünschen zu unterwerfen und zu sagen, ah, das hier ist interessant, das baue ich ein, das baue ich ein. Also es ist schon so, dass ich auch fremdele und denke, eigentlich weiß ich gar nichts über diesen Ort. Sagen wir mal so, wenn ich den Ort nicht bereiste, wäre es mir wahrscheinlich leichter, darüber zu schreiben, als wenn ich nicht dort gewesen wäre. Aber in dem Moment, das ist ja wie mit Menschen. Je besser man sie kennt, desto weniger kann man über sie sagen.
Und bei dieser literarischen Auslandsarbeit, da ist Ihnen dann ja auch dieser Platz in der Schweiz begegnet. Im Wallis, nicht weit vom Schloss Museau, wo Rilke schließlich auch gelandet ist zum Ende seines Lebens.
Ganz genau. Und wenn man jetzt einen Ort noch weiterfährt, da liegt dann Rilke begraben. Also ich bin sozusagen von Rilke flankiert dort oben und bin tatsächlich durch einen Literaturpreis dort gelandet, der in Aufenthalt besteht und nicht in Geld. Also da sieht man, wie man, ja, mit Speck fängt man Mäuse, hätte ich fast gesagt. Also man lockt die Schriftsteller dorthin, sagt, ihr könnt bis zu 8 Wochen im Jahr hier wohnen und arbeiten. Und so bin ich in einer mir gänzlich fremden Landschaft gelandet. Weder besteige ich Berge noch fahre ich Ski und bin dann trotzdem im Lauf der Zeit in dieser Gegend heimisch geworden, kann man so sagen. Und zwar warum, wieso? Eigentlich durch die Leute, durch die Menschen, die ich da kennengelernt habe, die ich da getroffen habe. Ich habe Freundschaften geschlossen. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, jenseits der Landschaft, der Orte, dessen, was mir geboten wird. Es sind dann doch die Menschen und es sind Geschichten, die mich dann immer wieder zu den Orten hinziehen oder dort auch bleiben lassen.
Und was würden Sie sagen, muss man da mal gewesen sein? Also so die Schweiz als Reiseland. Ich meine, wenn man Ihr Buch gelesen hat und beim Reisen eher das Unvorhergesehene sucht, also in der Schweiz, also da fahren die Züge pünktlich, alles ist super aufgeräumt, die Kühe sind gekämmt, teuer ist es auch noch.
Es ist wirklich sehr teuer, in der Tat. Aber was an der Schweiz wirklich toll ist, dass sie dem Studium dessen dient, was Tourismus sein kann. Und da finde ich die Schweiz klasse als Forschungsobjekt gewissermaßen, weil sie ein Mikrokosmos all dessen ist. Also sie bietet ein Höchstmaß an landschaftlichen Reizen, an absoluten Highlights und natürlich ein Höchstmaß an Service, also Organisation. Logistisch ist das alles großartig. Und sie reflektiert so toll, was wir uns eigentlich unter dem idealen Urlaub vorstellen. Und damit wird sie gewissermaßen natürlich zu einer Karikatur. Also wenn man an bestimmte Orte geht, sagen wir mit Luzern ist so ein wunderbares Beispiel, aber es gibt natürlich auch andere. Oder zum Matterhorn geht, dann macht man natürlich Tourismus. Das heißt, man schaut sich die Leute an, die dort hinkommen. Und das, finde ich, hat einen spezifischen Reiz. Ganz abgesehen davon ist es ja nicht so, dass man in der Schweiz, obwohl man das Gefühl hat, jeder Wanderweg sei dort ausgeschildert und abgemessen, dass man dort nichts entdecken könnte. Aber dann muss man vom rechten Wege abgehen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das überall geht. Selbst da, wo wir glauben, dass alles ausgelotet ist. Aber das hängt von der Person ab, die anfängt, sich dort zu bewegen. Aber mit Sicherheit ist es schwieriger in der Schweiz als anderswo.
Vom rechten Wege abzukommen, abzugehen, das ist das Rotkäppchen-Stichwort in diesem Gespräch. Auf Reisen das Unvorhergesehene zu suchen, was man aber gar nicht suchen, sondern nur finden kann. Das ist, glaube ich, so etwa der Dreh. Nun ist es fast 30 Jahre her, dass Sie auf dieses Containerschiff gestiegen sind, mit dem einmal um die Welt gefahren sind, von Hamburg nach Hamburg. Haben Sie geahnt, dass diese Weltreise Ihr Leben gravierend verändern wurde?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Aber Sie treffen damit natürlich ins Schwarze. Also ich glaube, eine größere Zäsur hat es dann in meinem Leben, also beruflich und auch schreibend, kaum noch einmal gegeben. Und das ist schon faszinierend zu sehen, wie an einem bestimmten Punkt dann der Hebel gewissermaßen umgelegt wird, also von den Stubenhocker-Texten durch diese Schiffsreise in diese Schiene zu kommen. Mensch, die Frau reist doch gern, dann kommen Sie hierhin, kommen Sie dahin. Ja, das war nicht zu erwarten und ich bin dann diesem Weg gefolgt, vielleicht aus Mangel an Alternativen, aber nein, damit habe ich nicht gerechnet. Sprich, dahinter war kein Kalkül, denn die Schiffsreise entstand ja auf der Basis einer Trotzreaktion, weil ich für das Buch davor, für mein Debüt, einen Preis bekommen hatte und man mich permanent fragte, was machen Sie mit dem vielen Geld? Das fand ich eine ziemlich impertinente Frage, weil es ehrlich gesagt nicht so viel Geld war.
Das ist eine untypische Frage in Deutschland, oder?
Ganz eigenartig, ja. Ganz eigenartig, aber vielleicht so, die arme kleine Schriftstellerin. Nun gut, und dann irgendwann habe ich einfach aus dem trotzigen Affekt heraus dann gesagt, ich mache, was alle machen, die Geld haben, ich mache eine Weltreise. Und damit war das Ding in der Welt sozusagen. Ich wollte eben keine machen und dann war ich in der Bringschuld. Ich hatte quasi diesen Köder ausgeworfen und dann kamen dieselben Leute wieder und sagten, wann fahren Sie denn? Sie könnten ja für uns Bericht erstatten. Und dann wurde es eng. Und dann lag im Briefkasten ein Prospekt, reisen Sie mit Schiffen um die Welt. Das habe ich als Zeichen genommen, habe da angerufen und dann diese Reise auf dem Containerschiff gebucht, für die das Preisgeld nicht gereicht hat. Aber den Rest habe ich mir dann durch die Reise dazu verdient. Es war ein Coup, aber ein Coup, der sich, solche Dinge kann man, und das ist eben toll, sowas kann man nicht planen.
Und Sie haben ja dann am Ende tatsächlich auch nicht berichtet, sondern Sie haben richtig einen Roman geschrieben, im Zusammenhang, würde ich sagen, also fast in einem losen Zusammenhang mit dieser Reise. Der heißt Pigafetta, obwohl der Pigafetta gar nicht dabei gewesen sein kann, denn Pigafetta, der Reiseschriftsteller aus Vicenza, ist jetzt 500 Jahre tot. Im letzten Jahr 500 Jahre tot. Wie geht das?
Da sprechen Sie einen sehr schönen Punkt an, der die Perspektive auf das Reisen auch ändert. Denn worüber wir bis jetzt gesprochen haben, ist ja eigentlich das Reisen im Raum. Wohin fahre ich? Wohin bewege ich mich? Und lesend und schreibend tun wir ja dann noch etwas anderes. Wir reisen dann in der Zeit. Und das ist natürlich großartig. Und in der Vorbereitung dieser Reise, wie das so ist, wurden mir Unmengen von Büchern geschenkt, die irgendwie mit Schiffsreisen zu tun hatten. Unter anderem eine Magellan-Biografie. Und Magellan hat ja als erster die Welt umsegelt. Was heißt er als erster? Also er war der Generalkapitän und sein Chronist Pigafetta hat dann ein Buch darüber geschrieben. Und Sie haben vorhin die Namen angesprochen und es ist ja mit Ortsnamen auch so wie mit Personennamen. Ich war so affiziert oder angezogen von diesem Namen Pigafetta, dass ich gedacht habe, der kommt mit. Der ist Schiffschronist, der wird jetzt gewissermaßen der Schutzpatron dieser Reise. Und das hat mir unheimlich geholfen, mich mental in diesem Reiseraum einzurichten, wissend, dass es da diesen Pigafetta gibt, der das vor 500 Jahren gemacht hat und es offenbar auch überlebt hat, als einer der wenigen übrigens. Und so ist er mit an Bord gekommen und zum Titelgeber des Buches geworden, ja.
Und da ist ja auch wieder der Unterschied. Es ist ein Roman über eine Reise, aber kein Reiseroman. Und so sind Sie darin auch ja sehr sparsam so mit realistischen Einzelheiten. Also es gibt die, aber es gäbe auf so einem Frachtschiff ja eigentlich noch viel mehr Details, die man irgendwie ja auch alle beschreiben könnte. Aber Sie sind da, ist mein Eindruck, sehr, sehr picky, sehr selektiv mit den Einzelheiten.
Also mehr geht natürlich immer, wobei ich glaube, was Sie da sehr genau beschreiben, also dieses Punktuelle sozusagen, der Eindruck entsteht, glaube ich, auch durch das Verfahren. Und deshalb bin ich ja dann auch Schriftstellerin, da geht es natürlich um eine Transformation. Also ich nehme das, was ich sehe, was ich erlebe und verwandle das. Es hängt natürlich auch mit der Sprache zusammen, die ich benutze. Aber wenn ich mir das so anschaue in der Rückschau, dann gibt es da Unmengen von realistischen Details, die aber durch die Sprachverwendung und durch die Distanz natürlich irgendwie verfremdet wirken. Und das hängt damit zusammen, dass die meisten von uns, die meisten Leserinnen und Leser, inklusive ich, bevor ich diese Reise antrat, eigentlich gar nicht wissen, was auf so einem Schiff los ist. Und das ist interessant. Also, dass ich auch hinterher oft gefragt wurde, war das jetzt wirklich so? Und in diesem Buch ist, ich glaube, mit einer einzigen Ausnahme oder vielleicht sind es zwei, ist auch nichts erfunden. Also die Geschichten, die da beschrieben werden, die stimmen und das Inventar stimmt eigentlich auch. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit eines poetischen Verfremdungseffektes und daran war mir gelegen, also das hat mir Spaß gemacht.
Ich bin auch darauf gekommen, weil ich nämlich tatsächlich zu dieser Minderheit gehört, die auch auf Frachtschiffen gefahren ist.
Ja.
Also seit Corona geht das ja nur noch ganz limitiert. Es gibt den sogenannten Passagierbann. Man kann jetzt nicht mehr einfach von Italien Genua nach New York rüberfahren. Aber so hatte ich sozusagen immer auch so Doppelbilder im Kopf. Und dazu gehört das dann auch, dass, also für mich war es jetzt nicht die Überraschung, aber ich glaube für alle, die erstmal in so einem Buch dann gucken oder Pigafetta anfangen, die Überraschung ist ja, wenn man eben keine Ahnung hat von Frachtschiffreisen und Frachtschiffreisebüros, dass es an Bord ja noch andere Passagiere gibt.
Ja, und da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema, also bei diesem bei diesem sozialen Bereich, also mit anderen Menschen in der Messe zu sitzen und mit denen drei Mahlzeiten pro Tag einzunehmen. Das wissen Sie ja dann selber am besten. Ich meine, man lernt diese Menschen ja sehr gut kennen im Laufe einer solchen Reise und erfährt dann diese Geschichten. Und in diesem Kontext, in diesem geschlossenen Raum, also dieser geschlossenen Gesellschaft, vielleicht habe ich auch deshalb das Schiff bestiegen, lassen sich eben sehr, sehr gut Geschichten erzählen. Und ich glaube, das ist das Interessante am Reisen, dass wir dort, sobald wir ein Verkehrsmittel besteigen, eigentlich eine spezifische Form von Bühne haben, so einen begrenzten Raum, in dem dann Dinge passieren. Und das lässt sich eigentlich wunderbar erzählen. Das ist eine große Erzählstütze, ja.
Und so gehört zum Reisen als Rätsel eben auch die Literatur übers Reisen. Und was denken Sie, ist die eigentlich mehr für die Reisenden oder die Ungereisten? Wer hat mehr davon?
Das ist schwer zu sagen. Also sagen wir mal so, also ich denke, die Reise, also wir reden jetzt nicht von Reiseführern, ne? Also von Bädekern und Andersreisen, Besserreisen, sondern jetzt den Geschichten. Ich glaube schon, dass das, es ist wirklich schwer zu sagen. Aber vielleicht doch ist es für diejenigen, die sagen, ich reise nicht. Ich nehme mal ein konkretes Beispiel. Meinen Vater, der diese ganze Abenteuer- und Reiseliteratur, die ganzen Klassiker rauf und runter gelesen hat. Natürlich angefangen bei Karl May und dann, was es sonst noch so alles gibt. Und ich glaube, für ihn war das eine echte Ersatzdroge. Also einerseits konnte er nicht viel reisen, das war ein Faktum. Und andererseits hat er sich in gewisser Weise auch vor dem Reisen gefürchtet. Und wenn man diese Strapazen nicht selber auf sich nehmen will, aber trotzdem in diesen Träumen und in diesen Möglichkeiten und Abenteuern schwelgen will, dann sind diese Texte natürlich einfach großartig. Man nimmt an etwas teil und muss sich dafür nicht selber in Bewegung setzen. Also man reist dann eben im Kopf mit. Und ich weiß noch, als ich die Weltreise machte, sagte mein Vater, wie toll, dass ich eine Tochter habe, die diese Reise macht, da muss ich sie nicht selber machen. Und hatte im Wohnzimmer ja tatsächlich eine riesige Weltkarte aufgehängt und hat dann immer, die kannten ja meine Reiseroute, hat dann immer so kleine Stecknadeln an diese Zielorte oder Häfen gesetzt und hat die dann, wenn ein neuer Ort erreicht war, hat er das mit so einem Bindfaden dann verbunden und ist quasi mit mir gewandert von Ort zu Ort. Also das konnte man dann später betrachten, als ich nach Hause kam, hing da diese Karte noch und schwer zu sagen, ob er bedauert hat, dass er selber nie reisen konnte oder wirklich froh darüber war. Und das ist eine Mischung, das kennen Sie vielleicht auch, dass wenn man den Leuten von diesen Reisen erzählt, die dann sagen, das wollte ich eigentlich auch immer mal machen. Und dann fragt man, ja, warum haben Sie es nicht gemacht oder warum machen Sie es nicht? Und da sind wir bei einem interessanten Punkt, dass nicht jede Reise, die man dann tut, unbedingt ein Glück ist oder eine Befriedigung oder eine gelungene Wunscherfüllung. Es kann schwer nach hinten losgehen.
Allerdings.
Und dieses Risiko, glaube ich, das scheuen viele, weil ja, dann kommt man zurück und muss halt gucken, wie man das wieder zurückverwandelt. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber als ich auf das Containerschiff stieg, also in der ersten Woche, habe ich mich wirklich gefragt, wie konnte ich eigentlich so blöd sein und diese Reise buchen. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit verändert. Aber Reisen ist halt auch Risiko.
Felicitas Hoppe ist hier im MDR Kulturcafé und wir sprechen über dieses Zurückkommen oder über diese Fragen, was mache ich hier eigentlich? Habe ich mir das wirklich ausgesucht? Was soll das Ganze überhaupt? Ist es nicht zu Hause viel schöner? Felicitas Hoppe ist zu Gast bei MDR Kultur. Wir sprechen übers Reisen und ihr Buch, was genauso heißt, Reisen. Und da steht drin, das hat sich ja vorhin auch schon angedeutet, Felicitas Hoppe, dass Sie keine so gute Meinung vom Tourismus haben?
Nein, dem würde ich widersprechen. Ich versuche nur, das Phänomen zu erfassen.
Na, Sie machen sich auch ganz schön lustig.
Ja, aber ich mache mich vor allem über mich selber lustig. Und ich glaube, es ist ein Punkt sehr wichtig. Ich glaube, dort steht ein Satz, Tourismus-Bashing ist state of the art. Und wir alle kennen diese Klage, dass jemand irgendwo hingeht und sagt, das war ja ganz schön, aber da waren so viele Touristen. Und dieser blinde Fleck, und ich glaube, wenn man diesen blinden Fleck nicht hat, dann kann man eigentlich auch nicht reisen. Und ich glaube, wenn man keinen Humor hat, keine Selbstironie, dann sollte man das, also zumindest bestimmte Orte nicht bereisen.
Das ist so richtig das Tourismusparadox, ne? Richtig so, dass also die Touristen sind immer die anderen.
Touristen sind die anderen, die Hölle sind die anderen, das ist völlig richtig. Aber es bleibt auch hier diese Ambivalenz, denn natürlich ist Tourismus ein Wirtschaftsfaktor. Aber ich meine, es gibt absolut groteske Erlebnisse im Massen- oder im Overtourismus. Dem kann man natürlich auch entgehen, aber ich finde es einfach spannend, gar nicht jetzt im Sinne der Geißelung oder zu sagen, wie kann man das machen, weil mich doch sehr viele Fragen beschäftigen, die für mich nicht beantwortbar sind, außer dass man immer sagt, die Menschen sind halt Herdentiere. Warum machen wir das? Also wir haben vorhin ja schon darüber gesprochen, warum tue ich mir dieses oder jenes an? Und wenn man sich diese Erlebnisse anguckt, vor allem in Museen oder ich meine, der Klassiker ist jetzt die Ansammlung vor der Mona Lisa oder wo auch immer. Es gibt ja diese herrlichen Fotos von Martin Parr, diesem englischen Fotografen, der Sehenswürdigkeiten fotografiert hat, die man auf den Bildern eigentlich hinter den Touristen kaum noch erkennt.
Ja, so ein bisschen gnadenlos ist er dabei, finde ich immer, der Martin Parr.
Ja, er profitiert davon natürlich auch. Und in der Tat ist es unheimlich leicht, sich darüber zu erheben. Aber es erfüllt mich auch mit einer gewissen, also jenseits der Komik, erfüllt es mich auch mit einer gewissen Wehmut, weil ich aus meiner Erfahrung weiß, Urlaub in dem Sinn nicht mache. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil ich keine feste Stelle habe. Ich bekomme keinen Urlaub, kann ihn mir höchstens selber geben. Ich darin wirklich sehe diesen tiefen Wunsch nach einer Belohnung, nach einem Ausgleich für irgendetwas anderes, was in gewisser Weise unerreichbar ist. Und der Wunsch, diese Dinge zu sehen und zugleich aber nicht von ihnen verunsichert zu werden, sondern möglichst glücklich wieder nach Hause zu kommen. Und das finde ich schon nachdenkenswert, ja.
Und ich finde auch, dass es ja auch so eine Anstiftung sein kann, so zu einem eigentlich liebevollen Blick, weil ich hänge ja immer noch bei Martin Parr, weil den finde ich manchmal ein bisschen, als würde er sich so ein bisschen lustig machen darüber, und man kann es ja aber auch anders anschauen, also gerade wenn man so eine Strandsituation hat und also uns alle in unserer völligen Nichtperfektion dort erlebt und in dieser Selbstverständlichkeit. Ich hatte mal eine Situation am Strand, da kam jemand an in Italien am Strand und dann hat gefragt, ob wir hier nicht ein bisschen Gymnastik im Wasser machen wollten. Und das war etwas, das war so weit außerhalb von meinem Vorstellbaren. Und dann stand ich aber da in so einem Kreis von mehreren Rentnerinnen und wir haben dann so lustige Sachen zusammen gemacht und das war voller Liebe.
Also, wenn ich das mal aufnehmen darf und das sozusagen in einen, ich sage jetzt mal dieses komische Wort, in einen Merksatz verwandeln darf.
Oh ja, bitte, also, einen Merksatz.
Ich meine, Reisen ohne Liebe kann man vergessen. Das geht überhaupt nicht. Also ich meine, es sei denn, ich sage, ich wandere jetzt alleine durch die Wüste. Es gibt ja diese Möglichkeiten, aber selbst dort und auf den Gipfeln, man muss die Menschen lieben, um unterwegs zu sein. Sonst ist man verraten und verkauft. Sonst sollte man zu Hause bleiben. Und das ist schon ein Punkt, der mir sehr wichtig ist. Was ich entscheidend finde, ist dieser Dünkel, der natürlich in der Tourismuskritik sich Raum schafft, nämlich es gäbe, wir haben am Anfang kurz darüber gesprochen, es gäbe ein richtiges Reisen, ein authentisches Reisen, ein gutes Reisen. Dann gibt es die armen Leute, die pauschal reisen und als Touristen reisen, die wissen dann aber nicht genau, wie das geht. Und das ist natürlich ein eigentümliches Denken, das natürlich auch damit zu tun hat, dass wir nicht gerne teilen wollen, was doch angeblich allen gehört. Aber es gibt, man kann alles studieren auf Reisen. Also das werden Sie auch erlebt haben. Es gibt ja von Reisenden selber und auch unter den Touristen Anspruchshaltungen, die faszinierend sind. Es gibt Formen der Herablassung. Also ich bleibe ja sehr oft stehen, wenn so eine Gruppe vorbeikommt mit so die Stadtführung machen oder so. Und spitze die Ohren, wenn ich merke, was so gefragt wird oder wie auch dann kommentiert wird oder dann einige der Besucher oder Teilnehmer an der Führung dann versuchen, den Führer zu korrigieren oder aufs Glatteis zu führen oder zu sagen, ich glaube, sie wissen gar nicht, wovon sie hier reden. Also man kann die Menschen auf diesen Reisen natürlich irre gut studieren, ja. Aber jetzt mit Menschenverachtung sich auf den Weg zu machen, das glaube ich, das führt nirgendwo hin.
Genau, das haben Sie ganz klar gesagt und da habe ich einen Moment lang gedacht, eigentlich können wir das Gespräch jetzt an dieser Stelle beenden, weil das war so klar, besser kann es eigentlich nicht werden. Also ohne Liebe muss man gar nicht losfahren. Aber wir können ja mal wieder irgendwie 3 Level runterschalten und einfach übers Praktische nachdenken. Also man kann ja auch sich so eigensinnig Ziele setzen. Also so, ich habe zum Beispiel von Menschen gehört, die sagen, also ich sammle die Drittligastadien in Tschechien oder wir sammeln Opernhäuser oder Kunst am Bau aus Sowjetzeiten. Da fahre ich hin an solche Orte. Oder was fällt Ihnen noch ein? So, weiß ich, KOK-Bahnstationen mit 3 Bahnsteigen. Oder Straßenbahnendstationen. Worauf kommen Sie so? Was so, wenn man sagt, man definiert dieses Wort Sehenswürdigkeiten um, was für mich sehenswürdig ist.
Also das finde ich einen absoluten Clou. Also und das ist toll, dass Sie das sagen, weil das eigentlich vor allem daran erinnert, dass wir bei allen Begrenztheiten und so weiter und so fort, dass wir natürlich jede Menge Freiheiten haben. Also wir können uns natürlich die Ziele selbst aussuchen. Wir können entscheiden, wie wir die Karte anlegen, die wir bereisen. Also ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem, da fing es dann an mit der Weltkarte, haben Sie so eine Karte, wo Sie dann die Orte abkreuzen, wo sie schon überall waren, habe ich gesagt, um Gottes Willen, also ich habe so eine Karte nicht und ich reise auch nicht, um alles gesehen zu haben. Und ich habe das Gefühl, dass Menschen eben sehr unterschiedliche Karten haben, also ihre privaten Karten und ihre Art von Territorien und auch ihre Art von Souvenirs, seines Zeugnisse, Blickstücke, was sie mitbringen. Und dadurch wird die Gegend oder wird ein Ort, und da kann man auch die Schweiz dann völlig neu konfigurieren, ja, indem man zum Beispiel sagt, also ich reise von einer Einsiedelei zur nächsten oder so. Und das finde ich eine wunderbare Möglichkeit. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Typen. Da gibt es ja dann wieder diejenigen, die sagen, na ja, wenn ich nur so ein Abhaker bin und sage, jetzt habe ich die so und so vielte Busstation. Es gibt ja so erlebnis- und ergebnisorientiertes Reisen. Ich kann jetzt natürlich sagen, wenn ich das Maximum da erreicht habe. Ich finde, alles hat seine Berechtigung und alles hat seine Form. Also ich habe jetzt nichts, wo ich sagen würde, mir fehlt noch die letzte Marke, aber es gibt doch auch so einen Club, ich weiß nicht, wie der heißt, der Club, die 100 besten Reisenden der Welt oder so. Man muss so und so viele Länder bereist haben, um in diesen Club zu kommen. Könnte auch ein Ziel sein.
Ja, oder so Bucketlist, oder dann gibt es natürlich die Bücher, ja, weiß ich, von New Yorker oder so, 100 Reiseziele da und da, die man unbedingt gesehen haben muss, bevor das eintritt, was sowieso irgendwann eintritt. Das führt uns zu weit. Und wenn man nun aber eigentlich doch viel lieber zu Hause bleibt, aber weiß, ja, da ist ja diese Welt da draußen, und das ist auch diese Autorin, diese Felicitas Hoppe, die sagt, besser reisen als nicht zu reisen, Innenwelt braucht Außenwelt. Machen Sie da so ein bisschen Druck? Ist nicht jeder, der zu Hause bleibt, eigentlich ein Gewinn für die Welt?
Naja, darüber kann man dann streiten. Dazu muss ich sagen, das ist jetzt kein Programmtext. Ich sage das über mich, und zwar in dem vollen Bewusstsein, dass ich jeden Aufbruch, jedes Losgehen und jede Reise, auch wenn ich das jetzt routinierter kann als, sagen wir mal, vor 30 Jahren, einfach wahnsinnig anstrengend finde. Ich finde es, ehrlich gesagt, sehr, sehr toll, zu Hause zu sein und sehr schön nach Hause zurückzukommen. Und da muss ich von mir sprechen. Ich merke einfach, dass das Trägheitsgesetz natürlich sehr stark greift und dass man sich sehr schnell in etwas einrichtet, wo man halbwegs klarkommt, wo man sich nicht mehr auseinandersetzen muss, wo man eben auch nicht in genau diese von Ihnen so toll beschriebenen Situationen kommt, am Strand oder sonst wo flexibel zu werden und Menschen zu lieben, sage ich mal, ja. Und für mich ist das, klingt ein bisschen seltsam, aber für mich ist das auch ein Lebenstraining. Ich muss raus, um einfach mich nicht zu täuschen und in meinen Räumen da einzuigeln. Und ich glaube, das ist gerade für eine Schriftstellerin, und deshalb richte ich das ja an mich, wirklich enorm wichtig ist. Man kann sich sehr gut in seinen literarischen Fantasiewelten verstecken.
Wir überlegen immer noch, was da eigentlich passiert, wenn wir nicht zu Hause sind, sondern unterwegs, mit Felicitas Hoppe bei MDR Kultur. Und was ich ja eigentlich noch viel undurchsichtiger finde, ist, was eigentlich zwischen der Reise und der Erzählung von der Reise passiert. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Sie machen in dem Buch, Felicitas Hoppe, in Ihrem Buch übers Reisen, da machen Sie den Reisenden Dreisprung. Vor der Reise, auf Reisen, nach der Reise. Alle Reisen gibt es 3-mal. Und das Wichtigste ist Ihnen tatsächlich das danach?
Ja, in gewisser Weise schon. Also das ist, hat sich für mich, naja gut, ich bin jetzt in der schwierigen oder auch privilegierten Situation, dass ich dann das tatsächlich aufschreibe, wobei man sagen muss, da gibt es ja sehr verschiedene Formen. Also man muss nicht, ich nehme das jetzt zurück, man muss gar nicht Schriftstellerin sein, um dann in die dritte Phase einzutreten, zu sagen, ich schreibe jetzt ein Buch. Die meisten Reisenden, die ich kenne, tun das auch. Und da sind wir wieder bei ihrem anderen Punkt. Jeder, jede in einer spezifischen Form. Ne? Die einen schreiben Reiseberichte oder machen ihre Fotos oder ihre Mappen, wie auch immer. Aber es gibt diesen Moment des Verdauens, des Nachdenkens, des Verarbeitens und in gewisser Weise auch des Ablegens der Reise. Und das hat was interessant Archivarisches. Also mir sagte neulich jemand, so, jetzt ist die Reise beendet, jetzt habe ich dieses Fotobuch fertig gemacht und jetzt plane ich die nächste Reise. Also offensichtlich scheint das, ihr fand es interessant, ja, weil es irgendwie ja, auch ein
aber natürlich Ordnungsbedürfnis,
so. Ne? Ja. So wie aber auch das Abreisen der Bushaltestellen oder der Endhaltestellen oder diese Sammlung. Und das kommt auch noch dazu, vielleicht ist das sowas von Jäger- und Sammlertum, auch was Sie vorhin erwähnt haben, also ein vielleicht auch ein menschlicher Grundtrieb, etwas mit nach Hause zu bringen und es dann auch nicht verloren zu geben, sondern zu sagen, da kann ich jetzt angucken und da kann ich das mir anschauen. In meinem Fall ist es so, dass ich jetzt gar nicht reise in dem Gedanken, ich möchte das später verwerten, aber wenn ich dann mich ans Schreiben mache, merke ich, dass ich A, natürlich diese Reise noch einmal wiederhole und sie zugleich transformiere. Und dann kommt natürlich der interessanteste Punkt. Ich modifiziere sie. Also ich manipuliere natürlich auch. Und da ich viel allein reise, kann das dann auch niemand wirklich verifizieren. Das ist ja der Vorteil, wenn Sie oder Nachteil, wenn Sie mit Freunden, Partnern und so weiter reisen. Die korrigieren ja ständig und mit denen tauscht man sich aus. Während wenn man das dann aufschreibt, ja eine Reise entsteht, von der man gar nicht genau weiß, war die so? Aber wenn ich sie nicht aufschriebe, wüsste ich dann, wie die Reise war. Und das ist ja etwas, was mit unseren Erinnerungen zu tun hat und überhaupt mit unseren Lebenserzählungen, die ja auch Reiseerzählungen waren. Sie verwandeln sich ständig. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Ich bin sehr froh, dass ich zum Beispiel von der Schiffsreise noch ein Tagebuch besitze. Ich schreibe sonst wenig Tagebuch, weil ich sonst wahrscheinlich mittlerweile glauben würde, dass Pigafetta, also dieser Roman, dass das die Reise war. Also,
dass der immer mit dabei war.
Genau, ja, und irgendwie
immer von
auch
seinem
ganz
Generalkapitän
komisch
bei Ihnen in der Kabine erzählt hat.
Ja, und dass ich dann denke, ja, so war das und so fühle ich mich. Ja. Aber wenn ich in dem Tagebuch jetzt blättere und die Reise ist ja auch schon fast 30 Jahre her, dann merke ich, dass da Sachen passiert sind, die sind mir entfallen. Die sind dann natürlich näher an der Echtreise dran. Aber das, was in dem Buch steht, in dem Roman, das ist die Reise, die mir besser gefällt.
Und vielleicht noch der Gedanke, das ist, wenn ich Ihnen so zuhöre als Schriftstellerin, dann denke ich, dass es für viele Reisende vielleicht auch so ist, dass sie selbst ihr eigenes Publikum sind. Also wenn ich nachts so in den Bildern von den Reisen der Vergangenheit blättere, die ich so im Kopf habe, dann ist das ja, also ist natürlich keine schriftstellerische Arbeit, aber ich glaube, da gibt es Parallelen zwischen dem, was Sie gerade gesagt haben. Also das Reisende auch dadurch, dass es so entrückt ist, woanders zu sein und wenn man dann zurück ist, sich selber auch als diesen anderen, als diese Gestalt vor diesem veränderten Hintergrund ja auch sieht.
Naja, das ist was ganz Wunderbares. Das kann magisch sein, kann auch mit Selbsttäuschungen zu tun haben. Aber im Übrigen würde ich da auch keinen großen Unterschied machen zwischen Schriftstellern und den sogenannten anderen, die das nicht machen, weil ich glaube, dass der Prozess wirklich ein ähnlicher ist. Der findet dann mit anderen Mitteln statt und normalerweise verkaufen ja die Leute dann nicht ihre Reiseberichte. Aber das Interessante ist, das Bedürfnis, das finde ich auch, das Bedürfnis, es a festzuhalten, dann ist man sein eigenes Publikum, aber es gibt ja doch auch dieses Bedürfnis, das dann zu teilen.
Also so, dass man manchmal denkt, wenn ich es nicht teilen kann und wenn ich es nur mit dem Papier teile oder mit der Datei oder mit meinem Fotoalbum, wenn ich es nicht teilen kann, hat es ja wahrscheinlich gar nicht stattgefunden. Und das ist ja eine schreckliche Vorstellung. Also dann weiß ich zwar, dass ich diese Reise gemacht habe, und ich glaube, das Bewusstsein, dass diese Dinge unheimlich schnell verloren gehen, also dass sie vorübergehen, und dann doch zu sagen, ja, ich bin dort gewesen, ich war bei den Pyramiden, ich war in Rom, ich war, was weiß ich nicht, in Mexiko oder sonst wo, ich war auf den Meeren. Es kommen mir auch manchmal Zweifel. Also ehrlich, und das ist jetzt nichts Anekdotisches, ich habe neulich da gelegen und da ging es um irgendeinen Ort und ich war mir nicht sicher, ob ich dort gewesen bin oder nicht. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das herausfinden kann. Hinfahren. Das war kein exotischer Ort. Das war jetzt nicht irgendwie Tahiti oder so. Das
kann sein.
Ja, und das ist doch verrückt.
Und vielleicht ist das mit dem Reisen auch deshalb so emotional, weil wir eben tatsächlich, davon hatten wir es ja zwischendurch schon mal, aber jetzt nochmal auf einer anderen Ebene, weil wir deshalb so emotional, weil wir dabei auch eben so sehr der Zeit begegnen. Also anders als zu Hause ist die Zeit auf Reisen ja immer am Vergehen. Also es gibt das davor und danach, und es gibt aber auf der Reise auch immer dieses und dann und dann und dann und was machen wir morgen und was machen wir bis dahin. Und also die ist ja viel gewärtiger, auffälliger als so an alltäglichen Tagen.
Ja, wobei das ja, es ist sicher zu unserem Glück, dass uns das nicht täglich bewusst ist, denn im Grunde verhält es sich ja mit der Zeit immer gleich, also sie eilt davon, aber da wir ja diese Reisezeit, diese Auszeit uns so kostbar womöglich erkämpft haben und uns so genommen haben, müssen wir sie natürlich nutzen und strukturieren.
Ganz
und
ich glaube, schwerer es ist Fehler. Ganz schwerer Fehler.
Ganz genau. Und diese Fähigkeit zu sagen, ich lasse Zeit vergehen an einem anderen Ort, und dann diese Panik zu sagen, ja, jetzt bin ich, in 2 Tagen fahren wir wieder zurück und haben das und das und das und das noch nicht gesehen. Da sind wir wieder auch bei so einem, ja, vielleicht touristischen Effekt. Man orientiert sich auch an anderen. Und wenn man dann zurückkommt und sagt, das habe ich alles gar nicht gemacht, ja, wie stehe ich dann da? Und aber in der Tat, also das Bewusstsein, dass diese Dinge vergehen, dass sie endlich sind, das verstärkt sich auf diesen Reisen massiv. Übrigens manchmal auch verbunden mit dem Wunsch, die Reise wäre doch hoffentlich bald zu Ende. Es gibt ja auch Reisen, von denen man hofft, dass sie nicht mehr lange dauern.
Mit dem Widerspruch, dass wenn diese Reise dann zu Ende ist, dass man dann irgendwie noch 2-3 Tage später plötzlich stellt man fest, da fängt die Wehmut an. Da wird man sentimental im Gefühl der unwiederbringlich vergangenen Zeit.
Das ist ohne Zweifel so, und deshalb so simpel und platt das ist, auf der Reise kann man gewissermaßen ja sozusagen in Zeitraffer all das erleben, was man im Leben ja auch erlebt. Ja, dass man immer mit dem Gefühl zurückkommt, man hätte vielleicht das Eigentliche nicht getan oder man hätte etwas verpasst, oder dann sagt man, wir wären gerne noch 3 Tage länger geblieben, dann hätten wir auch noch das und das machen können. Das hat sich dann aber nicht ergeben. Und eigentlich ist es eine tolle Lehre, weil es einen lehrt, doch vielleicht weniger seinen Planungen als auch seinen Intuitionen zu folgen und dann am Strand mit den Rentnerinnen schwimmen zu gehen.
Mit Felicitas Hoppe habe ich übers Reisen gesprochen, über ihr aktuelles Buch Reisen. Der Essay erscheint bei Hansa Berlin, hat 128 Seiten, und den erwähnten zauberhaften Roman Pigafetta gibt es lieferbar bei Fischer Taschenbuch. Ich bin Carsten Tesch. Das Gespräch gibt's online. Gute Adresse für gute Gespräche online in der ARD-App, ARD Sounds. Felicitas Hoppe, Dankeschön.
Ich bedanke mich. Vielen Dank.